Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Guten Abend Ihnen allen. Das Wort vom Generalstreik geht um in Deutschland. Das dürfte übertrieben sein, aber zumindest beim Verkehr in diesem Land soll am kommenden Montag nicht mehr viel gehen. Weder auf Straßen und Schiene, noch zu Wasser oder in der Luft. So wollen es die beiden Gewerkschaften, Verdi und EVG, die gemeinsam beschlossen haben, für 24 Stunden in den Warnstreik zu gehen. Sie fordern ein zweistelliges Plus bei den Löhnen. Historische Beeinträchtigungen, so sagt ein Gewerkschafter, soll es insbesondere bei der Bahn geben. Die Flughafenbetreiber kritisieren, die Aktionen sprengten jedes vorstellbare und vertretbare Maß. Roman Leskova berichtet.
Von Megastreik ist mittlerweile die Rede. Fest steht, der Weg zur Arbeit könnte lang dauern am Montag. Verdi ruft zum 24-stündigen Ausstand auf, allein im Nahverkehr in 7 Bundesländern. Der Tarifkonflikt eskaliert damit immer weiter.
Die jeweiligen Arbeitgeber versuchen uns mit warmen Worten und unzureichenden Angeboten abzuspeisen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, mit vereinter Kraft in den laufenden Tarifverhandlungen zu handeln.
Was das heißt, werden auch Flugreisende erfahren. Bis auf Berlin sollen alle Verkehrsflughäfen vom Warnstreik betroffen sein. München etwa kündigt an, schon am Sonntag gäbe es keinen regulären Betrieb mehr. Nicht viel besser die Situation für Bahnkunden. Von Konzernseite heißt es, der Fernverkehr werde am Montag komplett eingestellt. Die drastischen Auswirkungen drohen, weil Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG gemeinsam zum Arbeitskampf aufrufen.
Es werden ganze Schichten ausfallen. Deswegen empfehlen wir den Reisenden, die am Sonntag mit Bussen und Bahnen im Fern- und Nahverkehr unterwegs sind, vor allem im Fernverkehr, rechtzeitig am Ziel zu sein, weil es durchaus Schichten geben kann, die bereits am Sonntagabend in den Montag hineingehen.
Die Tarifverhandlungen haken trotz konkreter Angebote in beiden Fällen. Für den öffentlichen Dienst verlangt Verdi 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeber bieten hier 5% in 2 Schritten, einen einmaligen Inflationsausgleich von 2.500 Euro in 2 Schritten und eine Anhebung der Jahressonderzahlung. Verdi hält das Angebot für ungenügend, insbesondere für mittlere und untere Lohngruppen. Die Arbeitgeber halten dagegen, erklären den Bahnstreik für unverhältnismäßig. Die Bahn ärgert zudem, dass ihre nächste Verhandlungsrunde erst in einigen Wochen stattfindet.
Wir erwarten, dass die EVG an den Verhandlungstisch zurückkehrt und wir dort unmittelbar zu Lösungen finden. Es kann nicht Ernst der Gewerkschaft sein, jetzt 4 Wochen lang nicht verhandeln zu wollen, aber flächendeckend die Bundesrepublik Deutschland lahmzulegen.
Egal, wohin es geht, es droht auf jeden Fall ein beschwerlicher Montag. Der Ärger hält sich bei vielen trotzdem in Grenzen.
Ich bin auch dieses Mal wieder betroffen, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Mittel, um die Forderungen durchzubekommen.
Es ist gut, die Gehälter müssen steigen, weil die Preise sind gestiegen.
Grundsätzlich das Anliegen kann ich nachvollziehen, aber für mich selber ist es anstrengend, weil ich halt viel unterwegs bin.
Ich finde, das ist ein legitimes Mittel im Arbeitskampf.
Was bleibt, ist das eigene Auto. Doch auch auf den Straßen könnte Chaos drohen, warnt der ADAC. Wer kann, sollte Fahrten am kommenden Montag am besten verschieben.
Wie viel Verständnis die Menschen in diesem Land für einen solchen Großstreik haben, parallel zu laufenden Verhandlungen, das wird sich tatsächlich dann am Montag zeigen. Bis Dienstag, auch nicht mehr lange hin, wollen Europaparlament und Europäische Kommission Klarheit haben, wie es die deutsche Regierung mit dem Verbrennermotor hält. Dazu liegt ein fast schon rechtskräftiges Gesetz vor, das das Aus für Verbrenner ab 2035 bedeutet. Die Autoindustrie hat sich längst darauf eingestellt, aber dann legte die FDP per Machtwort aus Berlin kurzfristig Widerspruch ein und will Extraregeln für sogenannte E-Fuels. In Brüssel kommt zu Verwunderung jetzt Verärgerung über diese Haltung und die Sorge, Deutschland könnte das gesamte Klimaschutzprogramm der EU aufs Spiel setzen. Vom Bundeskanzler erwarten Sie beim Gipfel heute Aufklärung und Ansage. Isabel Schäfers.
Heute Morgen gibt es noch die Hoffnung, dass der Streit um das Verbrenner aus diesen Tag nicht dominieren wird.
Wir haben ja eine Agenda und es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Wenn wir hier im Rat alles besprechen, dann kommt, das ist nicht unsere Arbeit.
Und dann diskutieren zumindest am Rande doch alle genau das, was eben nicht auf der Tagesordnung steht. Im letzten Moment hatte Deutschland das bereits fertig verhandelte Verbrenner-Aus ab 2035 gestoppt. Berlin verlangt eine Ausnahme für klimaschonende E-Fuels. Der Bundeskanzler stellt sich heute ausdrücklich hinter die Position der FDP, hieran festzuhalten.
Es gibt klare Verständigungen in Europa, dazu zählt auch die von allen unterschriebene Vorstellung, dass es eine Regelung geben soll, die die Europäische Kommission vorschlägt, die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Das ist schon Konsens.
Wie genau dieser Konsens aussieht, ist allerdings nicht klar. Ein Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass Fahrzeuge, die ausschließlich mit emissionsfreien Kraftstoffen betrieben werden, auch nach 2035 weiter hergestellt werden dürfen. Allerdings nur, wenn technisch sichergestellt ist, dass sie nicht mit herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden können. Die EU-Kommission hat sich bewegt, trotzdem hat Deutschland bisher nicht zugestimmt. Für viele gilt Deutschland nun als wortbrüchig. Wir können Vereinbarungen nicht einfach aussetzen. Es geht ums Vertrauen zwischen den Institutionen und die Glaubwürdigkeit unserer Verfahren. Das finde ich sehr beunruhigend. Wenn ein Mitgliedstaat so handelt, was hindert andere, genauso zu handeln? Unsere gesamte Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn wir das alle tun würden. Die Sorge, dass das deutsche Vorgehen Schule machen könnte, scheint sich zu bestätigen. Auch andere wollen nachverhandeln. Italien und Österreich etwa haben sich dem deutschen Veto angeschlossen.
Wir werden uns weiter dafür einsetzen und die Staaten unterstützen, die dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben, der Europäischen Union. Uns ist wichtig, dass wir den technischen Fortschritt einfach weiter zulassen, dass wir nicht innovationsfeindlich sind. Klimaschutz braucht Innovation und Fortschritt.
Der deutsche Bundeskanzler betonte zwar, man sei auf einem guten Weg, einen Kompromiss zu finden. Bestätigt ist eine Annäherung bisher aber nicht.
Olaf Scholz sieht also alles auf einem guten Weg. Guten Abend, Ulf. Wie soll denn dieser Weg jetzt genau aussehen? Ist das jetzt klar geworden oder hat der Bundeskanzler seine Sicht da exklusiv?
Ja, leider hat er nicht gesagt, wie dieser gute Weg aussieht. Das hätte wirklich sehr, sehr viele hier interessiert. Nicht nur die Journalisten, sondern auch sehr, sehr viele Mitglieder der Europäischen Union. Denn eigentlich sieht es eher nach Krach aus, nach Eskalation. Die letzten Stunden haben sich die Deutschen doch viel Kritik anhören müssen, entweder offiziell oder hinter vorgehaltener Hand. Da fallen Worte wie Wortbruch, Vertragsbruch, Destabilisierung Europas. All das wird mit Deutschland verbunden. Olaf Scholz wehrt sich. Das hat er zu Beginn gleich deutlich gemacht und sagt, es hätte Versprechen gegeben, dass eben diese E-Fuels in dem Vertrag drin ist. Das hätte die Kommission zugesagt. Und die hat gerade vor wenigen Minuten eine Antwort darauf gegeben, die schon sensationell und ziemlich einmalig ist. Sie hat gesagt, dass es diese Versprechung eben nie gegeben hat. Sprich eigentlich, dass der deutsche Bundeskanzler hier die Unwahrheit sagt. Also eine solche Sackgasse, wo die Kommission sich direkt gegen Deutschland stellt, das ja ein sehr wichtiges oder vielleicht das mächtigste Land in Europa ist, ist schon nicht ziemlich einmalig.
Da wird natürlich jetzt auch viel Druck aufgebaut aus Europa Richtung Deutschland. Warum sieht denn die EU plötzlich sogar ihr gesamtes Klimapaket in Gefahr?
Ja, der Einsatz ist einfach gigantisch hoch. Man weiß jetzt, dass es bei diesen ganzen Klimapaketen um sehr, sehr viel geht, weil dieser Wandel der Gesellschaft auf Klimaneutralität wird Gewinner haben, aber es wird auch Verlierer haben und es wird jedem Land viel zumuten. Und da ist es ganz entscheidend, dass man sich auf die Absprachen verlassen kann. Deswegen sind so viele sauer auf Deutschland. Und dieses Autoverbrennermotor-Thema ist ein hochsensibles, quasi ein Symbolthema. Man hat gehofft, dass man das hinkriegt und damit quasi Schwung in alle weiteren Klimaverhandlungen bringt. Und jetzt sieht es ein bisschen nach dem Gegenteil aus. Wir haben das ja gerade im Beitrag gesehen, dass jetzt immer mehr Länder nachverhandeln wollen, den Kompromiss also aufschnüren. Und damit droht dann das Aus vom Verbrennermotor eben dem Aus, nämlich nicht zu kommen. Und das wäre dann ein Riesenproblem für weitere Klimapakete, weil dann das Vertrauen wirklich zerstört wäre.
Also es bleibt weiter hochinteressant. Ulf, für heute Abend erstmal ganz herzlichen Dank nach Brüssel. Und dann nehmen wir jetzt auch noch unsere Wirtschaftsexpertin hier mit dazu in Frankfurt am Main an der Börse, Valerie Haller. Guten Abend, Valerie. Manche reiben sich ja die Augen, wie sehr und warum sich insbesondere die FDP, aber jetzt offenbar auch mit Rückenwind durch den Kanzler, bei diesem Thema so verkämpft. Wie wichtig wären denn der deutschen Autoindustrie Verbrennermotoren mit E-Fuels?
Der Mehrheit der Autokonzerne wohl eher nicht ganz so wichtig. Viele investieren nämlich gar nicht mehr in die Verbrenner. Mercedes sagt zu E-Fuels sogar klipp und klar, das Thema ist durch. Auch Audi, Volkswagen und Opel steigen aus der Verbrennertechnologie aus freiwillig. E-Fuels sind, Stand jetzt, aufwendig, energieintensiv und deutlich teurer als Benzin und Diesel. Nicht ganz abgeneigt oder zumindest Verfechter der Technologieoffenheit ist BMW. Die Münchner setzen neben Strom auch auf Wasserstoff. Und am überzeugtesten scheint noch Porsche zu sein. In Chile hat der Autobauer eine E-Fuels-Fabrik gebaut und testet die Produktion in kleinem Maßstab. Größte Herausforderung noch, die Kosten bei der Herstellung. Ein Problem ist auch, dass bislang nur wenig künstlicher Sprit hergestellt wird und die Konkurrenz um den knappen Stoff deswegen ziemlich groß sein dürfte. Flugzeuge, Schiffe und Lkw brauchen vermutlich künstlichen Sprit, weil sie sich kaum oder gar nicht elektrifizieren lassen. Also, manche wittern eine Chance, den Verbrenner länger am Leben zu halten. Viele aber sind doch eher skeptisch.
Interessante Zusatzinformationen. Dank dir, Valerie. Und der weitere Blick auf die Welt jetzt. Und da gucken wir zunächst nach Israel, wo der von allen Bibi genannte Rekordministerpräsident ernst macht mit einem Gesetz, das wie zugeschnitten scheint auf Bibi selbst. Hanna.
Ja, ganz genau. In Israel hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das eine Amtsenthebung des Regierungschefs deutlich erschwert. Konkret sieht es vor, dass der Ministerpräsident nur dann abgesetzt werden kann, wenn er sich selbst oder wenn 3/4 der Kabinettsmitglieder ihn wegen gesundheitlicher oder psychischer Gründe als regierungsunfähig einstufen. Korruptionsvorwürfe, wie es sie gegen Netanyahu gibt, reichen nicht aus. Das Gesetz ist Teil der umstrittenen Justizreform der rechtsreligiösen Regierung, gegen die seit Monaten protestiert wird. Auch heute wurden wieder landesweit Straßen blockiert, wie hier in Tel Aviv. Die Ukraine bereitet offenbar in der Nähe der von russischen Truppen fast vollständig umzingelten Stadt Bachmut eine Gegenoffensive vor. Das teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen auf Telegram mit. Erst gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die Front bei Bachmut besucht. Heute reiste er in die Region Cherson im Süden des Landes, wo er sich unter anderem ein Bild von der zerstörten Infrastruktur machte. Mit landesweiten Demonstrationen, Blockaden und Streiks haben mehr als 1 Million Französinnen und Franzosen erneut gegen die Rentenreform protestiert. Dabei kam es in Paris und anderen Städten zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Laut Frankreichs Innenminister Darmanin wurden mehr als 120 Einsatzkräfte verletzt und mehr als 80 Personen festgenommen. Die Wut der Demonstrierenden richtet sich auch gegen den französischen Präsidenten Macron, der das Paket ohne Parlamentsabstimmung durchgesetzt hat. Die Reform sieht vor, dass das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre angehoben wird. Außenministerin Baerbock hat Nordmazedonien die Unterstützung Deutschlands im EU-Beitrittsprozess zugesichert. Es müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit der Prozess rasch weitergehe, erklärte die Ministerin bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Skopje, auch mit Blick auf eine mögliche russische Einflussnahme auf das Land. Zudem verwies Baerbock auf nötige Reformen. Nordmazedonien ist seit 2005 EU-Beitrittskandidat. Am Nachmittag reiste Baerbock weiter nach Georgien. Auch hier soll es um den angestrebten EU-Beitritt gehen. Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem er gestern mit seinem Vorschlag für eine neue Generalsekretärin parteiintern gescheitert war. Kutschaty, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, hatte bei der NRW-Landtagswahl vor 10 Monaten als Spitzenkandidat ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Am 6. Mai muss ein SPD-Landesparteitag nun über die künftige Führung entscheiden.
Es gibt im Nahen Osten an besonders legendären Imbissbuden häufiger ein großes Schild zu sehen. Darauf steht: Wir sind das Original, Vorsicht vor Nachahmern. Das Schild führt meist nicht viel weiter, weil der Imbiss mit demselben Namen etwas weiter weg auch so eins hat und dasselbe draufsteht. Bei der AfD im Bundesland Bremen ist es ähnlich. Es gibt sie gleich zweimal sozusagen. Zumindest behaupten gleich zwei konkurrierende AfD-Listen jeweils von sich, sie seien die echte. Hintergrund: Seit vergangenem Jahr streiten sich zwei AfD-Landesvorstände, welcher von ihnen legitim ist. Dem Landeswahlausschuss in Bremen hat jetzt keine von beiden zugelassen. Und damit darf die AfD bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai gar nicht antreten. Die Reaktionen hat Kai Niklasch.
In den letzten Monaten führte die AfD in Bremen ein Lehrstück der Selbstzerfleischung auf. Heute nun konnte man in den Gesichtern ablesen, es gibt bei diesem Streit nur innerparteiliche Verlierer. Der Bremer Landeswahlausschuss streicht heute nämlich kurzerhand beide konkurrierenden Gruppen, die sich für die wahre AfD halten, um Sergej Minich hier links und Heinrich Löhmann rechts im Bild von der Wahlliste.
Wir kamen dazu, dass kein einziger Wahlvorschlag auf Landesebene wirksam ist. Einer hatte den Mangel, dass nicht ordnungsgemäß zur Aufstellungsversammlung eingeladen wurde. Der andere Wahlvorschlag hatte den Mangel, dass er nicht von den richtigen Vorstandsmitgliedern nach Auffassung des Ausschusses unterzeichnet war.
Was die verfeindeten Lager davon halten, dass die jeweils andere Gruppe meint, sie würde die AfD Bremen repräsentieren, wurde während der Sitzung mehr als deutlich.
Das ist Betrug auf offener Bühne.
Ohne dass das komisch klingen mag, aber die Liste des Hobbyvorstands, die ist ja sowieso raus. Die können ja sich beschweren, wie sie lustig sind. Da wird ja nichts mehr rumkommen.
Doch einstimmig war der Landeswahlausschuss der Meinung, keines der beiden AfD-Lager zur Landtagswahl zuzulassen. Reaktion:
Ich bin enttäuscht, weil unsere Liste hatte nur einen Mangel. Das Mangel war die Einladung. Wir hatten öffentlich eingeladen und durch ein Mail des Bundesvorstandes waren alle Mitglieder erreicht. Und somit gingen wir davon aus, dass unsere Liste akzeptiert wird.
Wir werden dann auch die Wahl anfechten, wir werden vor Gericht gehen, wir werden jede Möglichkeit, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um dann eben auch Gerechtigkeit zu bekommen.
Der Wahlbereichsausschuss hatte zunächst den AfD-Wahlvorschlag für Bremerhaven zugelassen. Nun wurde aber auch diese Entscheidung mit der heutigen höheren Instanz gekippt. Das Bremer Wahlrecht sieht vor, wenn im Wahlbereich Bremerhaven oder im Wahlbereich Bremen die 5%-Hürde übersprungen wird, kommt die Partei in den Landtag. Doch heute wurden für die AfD alle Möglichkeiten versperrt, in die Bürgerschaft einzuziehen, mit möglichen Nachspielen.
Dann im schlimmsten Fall hätten wir Berliner Verhältnisse. Das heißt sozusagen, wenn das Ganze dann nach der Wahl erst festgestellt wird und es wird festgestellt, man hätte eine der beiden Listen zulassen müssen, ja, dann waren sozusagen die Bedingungen nicht gleichwertig bei dieser Wahl für alle teilnehmenden Parteien und Wählervereinigungen. Und dann müsste eventuell die Wahl wiederholt werden. Das wäre natürlich sozusagen das schlechteste Szenario, was wir uns vorstellen können.
Die Wählervereinigung Bürger in Wut hofft nun darauf, am 14. Mai Sammelbecken für Protestwähler im Land Bremen zu werden, jetzt wo die AfD nicht zugelassen ist.
Im Osten Deutschlands steht die AfD anders da und sie sorgt gerade bei der CDU für einiges an Kopfzerbrechen. Wie einer starken AfD begegnen, ihr Stimmen abjagen und dennoch CDU bleiben? Eine Partei auf der Suche nach sich selbst. In mehreren Regionalkonferenzen diskutiert sie über Ideen für ein neues Grundsatzprogramm. Und da kommt die Frage auf, ob die CDU sich zwei Perspektiven dazu leisten kann, eine Ost, eine West. Heute will der Parteichef seine Basis hören in Schkeuditz bei Leipzig. Mathis Feldhoff ist dabei.
Der Auftritt ist glatt parteitagsreif. Friedrich Merz und die Parteiprominenz ziehen ein zur Regionalkonferenz in Schkeuditz bei Leipzig. Ein neues Grundsatzprogramm will man erarbeiten und Merz will der Union seinen Stempel aufdrücken. In den letzten Jahren hat die CDU den Kontakt zu ihrer Basis verloren. Das neue Grundsatzprogramm soll diese entstandene Lücke auch zwischen Ost und West wieder schließen.
Ich glaube, das ist doch das, was eine Partei spannend und ausmacht, dass es Thüringer und Sachsen gibt, die sagen, Mensch, bei uns sehen das die Bürger vielleicht anders als bei euch.
Die Menschen im Osten ticken anders und sind eine Art Seismograph für ganz Deutschland. So schreibt man es der CDU-Spitze in Schkeuditz ins Stammbuch. Friedrich Merz ist der Hoffnungsträger all derjenigen, die dabei waren, sich abzuwenden von der CDU. Seit einem Jahr versucht er seiner Partei wieder mehr Profil zu geben. Durchaus auch mit Reizthemen wie einer klaren Abgrenzung von der AfD oder der Klimapolitik.
Die überragende Frage der Menschheit, vor die sie heute jenseits von Krieg und Frieden gestellt wird, ist die Umweltpolitik, ist die Bewahrung der Schöpfung, die Vermeidung eines weiter voranschreitenden Klimawandels. Und lassen Sie mich das auch in dieser Klarheit und Deutlichkeit sagen. Niemand von uns sollte bestreiten, dass dies ein wahrhaft ernsthaftes, großes Problem ist.
Für den Mann, der als One-Man-Show den Parteivorsitz erobert hat, ist seine Rolle ein Dilemma. Der CDU seinen Stempel aufdrücken und gleichzeitig breiter aufstellen.
Ich weiß doch, dass ich keinen Erfolg habe, wenn ich in der Partei oder in der Bundestagsfraktion alles selber mache. Wir brauchen Gesichter. Wir brauchen Gesichter, die sich mit Themen verbinden. Und wir brauchen natürlich auch jüngere Gesichter, als ich es bin.
Doch die anderen Gesichter, gerade die der Ost-CDU, formulieren auch mal handfester und klarer. Und da wird auch mal angedeutet, dass die Ampelpolitik irgendwie an die Politik der DDR erinnert.
Wer schon mal eine sozusagen autokratische Herangehensweise von Politik erlebt hat, der hat ein hohes Sensorium entwickelt dafür, ob in gewisser Weise ähnliche Mechanismen wieder politisch gespielt werden sollen.
Es scheint eine Arbeitsteilung, die gut funktioniert. Merz, der Parteichef, der präsidiert, die anderen, die polarisieren.
Heute super Rede. Ich glaube, das ist schon richtig beschrieben mit Rede mit Kompass.
Ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt in hoffentlich 2 Jahren. Schauen wir mal.
Aber es ist wichtig, ja, dass wir da alle mit einbezogen werden. Und es gibt natürlich ein bisschen nochmal so einen Schub für die nächste Arbeit, für die nächsten Jahre jetzt.
Der offene Streit bleibt heute aus in Schkeuditz. Vielleicht ist ein Grundsatzprogramm auch zu grundsätzlich. Aber die Kluft zwischen Parteispitze und Basis scheint kleiner geworden.
Donnerstagabend bei uns nochmal du, Hanna.
Ja, und da schauen wir auf die Frühjahrskonferenz der Agrarministerinnen und Minister. Bei den Beratungen im schleswig-holsteinischen Büsum geht es noch bis morgen unter anderem um das von der EU-Kommission geplante Verbot von Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten. Dagegen protestierten zahlreiche Fischer in direkter Nähe zum Tagungsort. Sie befürchten bei einem Verbot das Aus für ihren Berufszweig. Grundschleppnetze stehen in der Kritik, weil sie den Meeresboden beschädigen können. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind bei Unwettern mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Im Großraum Los Angeles wurden durch einen Tornado Dächer von mehreren Gebäuden sowie Autos stark beschädigt. Schon seit Januar regnet es in Kalifornien ungewöhnlich stark. Dabei kommt es immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Für gläubige Musliminnen und Muslime ist heute ein besonderer Tag, denn der Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Das bedeutet, dass erwachsene Muslime von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken verzichten. Endet wird der Ramadan in 4 Wochen mit dem Fest des Fastenbrechens.
Ja, all unseren muslimischen Zuschauerinnen und Zuschauern Ramadan Karim. Wenn eine Band mehr als 100 Millionen Platten, Musikkassetten, CDs, Downloads verkauft hat, dann ist sie erstens schon verdammt lang im Geschäft und zweitens verdammt erfolgreich. Über Depeche Mode muss ich nicht viel sagen, außer dass die Band ein neues Album hat und viel zu verarbeiten. Schmerz, Sehnsucht, Abschied, aber vor allem Trauer und Tod. Nicolette Feilertull hat mit Depeche Mode gesprochen, wo sie jetzt nur noch zu zweit sind.
Depeche Mode erstmals als Duo, live vor Fans. Zeit ist flüchtig. Sehen wir, was sie bringt, singt Dave Garn fast trotzig in einen neuen Song. Eine tanzbare Ermahnung zu leben. Lost in sleepless lullaby.
Alles wird irgendwann ein Ende haben. Für jeden von uns.
In der westlichen Welt missbilligen wir das irgendwie, schieben das oft weg, aber es ist doch für jeden von uns so.
Wir haben entschieden, uns ganz auf Musik zu fokussieren und nicht in unserem Elend zu schwelgen.
Das Elend meint den plötzlichen Tod von Andy Fletch Fletcher vor knapp 10 Monaten. Er war ihr Keyboarder, der dritte Kopf, Mitbegründer und Kid der Band. 40 lange Jahre. Der Schock sitzt noch tief, auch bei unserem Gespräch.
Ich sag immer, Fletch war der größte Halt für uns, für die Band, für Martin, für Depeche Mode. Sein Tod ist unfassbar. Warum? Es erinnert an die eigene Sterblichkeit, an all die Leute um einen herum, die Freunde, die Familie. Man fängt an, sehr viel mehr über den Tod nachzudenken.
Melancholie gehört zum Geschäft von Depeche Mode, weitermachen auch. Für Fletch, wie sie betonen. Wie geschmiedet ist da der Albumtitel Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit. Ein Abgesang auf Depeche Mode? Nein, aber dystopisch.
Das ist doch unsere Tradition.
Ja, unsere DNA.
Wie war? 1981 katapultiert I Just Can't Get Enough 4 Jungs aus Ostengland in den Synthie-Pop-Himmel. Aus 4 wurden 3 Bandmitglieder. Immer schon haben Depeche Mode potenziell bandauslöschende Ereignisse überstanden. 1996 war Garn aufgrund einer Drogenüberdosis der erste klinisch Tote der Band für 2 Minuten. Die Frage drängt sich auf, was heißt es, tot zu sein?
For me, there was nothing. Für mich war da nichts. Zu denken, dass es so etwas Erstaunliches gibt wie das Leben nach dem Tod, ist schon ziemlich gierig. Es war einfach das Ende. Wie das Ende einer Batterie. Schluss, aus. Das Einzige, was ich in dem Moment wirklich fühlte, war, es war falsch, dass ich versucht habe, alles irgendwie zu manipulieren.
Depeche Mode, so diesseitig, so lebendig. Memento Mori ist sicher nicht das Ende.
Ja, zum Glück nicht das Ende. Spannende Diskussion nach uns bei der Kollegin Maybrit Illner. Heizung, Strom, Ampelstreit, Klima retten auf die harte Tour? Fragezeichen.
Und gegen 0.30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update. Ein Thema ist dann die Diskussion rund um ein TikTok-Verbot in den USA. Dazu spricht Nazan Gökdemir mit dem Digitalexperten Markus Beckedahl.
Morgen freuen sich hier Marietta Slomka und Heinz Wolf auf Sie und von uns einen angenehmen Abend.
Tschüss. Tschüss.
Guten Abend. Heute ist Welttag der Meteorologie. 1873, also vor 150 Jahren, gab es den ersten Meteorologiekongress in Wien. Daraus entwickelte sich dann am 23. März 1950 die Weltorganisation für Meteorologie. Dieser Geburtstag ist ja immer im Frühling. Meist ist es da ja auch schon recht mild, aber bei uns wird es jetzt noch mal markant kälter von Norden. Und es kommt heute Nacht schon kräftiger Regen an. Der breitet sich hier bis morgen früh bis zur Ostsee aus. Am längsten trocken bleibt es noch in Sachsen und in Bayern bei einem starken, zum Teil recht kräftigen stürmischen Wind aus südsüdwestlichen Richtungen. Und so wird das eine milde Nacht mit 13 Grad am Oberrhein und 7 Grad am Alpenrand. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen dann bei 11 bis 17 Grad. Und der Regen der Nacht verabschiedet sich mehr und mehr in Richtung Osten. Dann lockern die Wolken auf, es gibt kräftige Schauer und Gewitter und am längsten regnet es noch ganz im Süden und auch im Osten Deutschlands. Der Wind ist immer noch kräftig, dreht allerdings ein bisschen und zwar auf west-südwestliche Richtungen. Und dann kommt der Samstag. Der bringt kräftige Regenschauer und Gewitter mit. Bei Temperaturen von 9 bis 14 Grad und einem stürmischen Wind. Am Sonntag ziehen über die Mitte und den Süden kräftige Regenfälle hinweg. Im Norden wird es schon freundlicher, dreht der Wind auf Nord. Und dann kann es am Montag selbst im Flachland vorübergehend noch mal weiß werden. Guten Abend.